Ja, liebe Sibylle, lieber Sugata, ich freue mich, dass ich euch beide interviewen kann. Wir sind hier im Connection House in Niederbayern. Ist das Niederbayern? Oder
Oberbayern.
Oberbayern, gehört noch zu Oberbayern, in der Nähe von Mühldorf, nicht allzu weit von München. Könnte man sagen, ihr seid die Macher der Connection?
Nein. Der Macher der gedruckten Connection bin hauptsächlich ich und mit meinen Autoren. Also Macher als Entscheider über das, was reinkommt. Und dann gibt es eine Grafikerin und das ist die Christina, die macht das Heft, also dann wie es aussieht. Und dann spielen viele Leute mit. Die Sibylle macht nicht das Heft, aber hilft, das bekannt zu machen, indem sie PR macht. Ja. Also Public Relations. Sie informiert bestimmte Stellen, dass es das Heft gibt, was da gerade drin ist. Also themenbezogen, zielgruppenbezogen.
Also. Ja, und ich schicke eben, wenn die aktuelle Zeitschrift rausgekommen ist, schicke ich eben das Editorial und auch den entsprechenden Artikel zum Schwerpunktthema an befreundete Medien und stelle sie auch in verschiedene Internetportale, zum Beispiel Spiritelles Portal oder vegeno.de oder einfach andere Portale, die mit diesem Themenkomplex einfach auch zu tun haben. Und somit kommt dann einfach die Connection hier und da und dort. Und so unterwandere ich einfach so ein bisschen die ganzen Medien und mache es so bekannt. Also es ist nicht so die klassische PR, wo ich jetzt immer Pressemitteilungen schreibe, sondern einfach eine andere Art, aber sie wirkt.
Genau. Die Connection ist ja nicht irgendeine Zeitschrift, sage ich jetzt mal, sondern eine spirituelle Zeitschrift. Hat für mich aus meiner Sicht schon ein bisschen sowas wie Kultfaktor. Es ist auch wahrscheinlich kein Zufall, dass ihr dabei seid, also du sie machst und du mitarbeitest. Was versteht ihr unter Spiritualität? Was bedeutet die für euch selber, für euch persönlich?
Du lässt mir den Vortritt.
Ich habe schon so oft über Spiritualität sprechen müssen.
Ja, und was bedeutet für mich Spiritualität? Das bedeutet für mich einfach so ein Glauben oder versuchter Glauben an etwas Ganzheitliches, also etwas Größeres als wir, das sprich ich nicht irgendwie hier dieses Leben, also ich lebe das natürlich schon, aber das wirklich es in einem größeren Zusammenhang besteht. Und dass ich einfach erkenne, dass so mein kleines, großes Ego versucht zu wirken, aber letztendlich einfach was Größeres wirkt.
Du erlebst dich als Teil von etwas Größerem.
Als Teil von etwas Größerem, ja. Und einfach mein Wunsch ist damit, es ist schwierig immer in Worte zu fassen, merke ich. Ich sehe mich zum Beispiel einfach auch nach der Stille. Ich sehe mich einfach auch nach diesem Frieden, der in jedem von uns ist, der aber oft nicht spürbar ist. Und das ist momentan für mich so mein Weg der Spiritualität.
Ja. Aber bestimmt kennst du die Stille auch. Ich meine, das erlebt ja, glaube ich, jeder Mensch mal so Augenblicke wo von Erfülltheit und von Stille. Und
Augenblicke schon. Ich wünsche mir nur, dass die mehr werden. Und da hilft mir eigentlich seit Jahren schon immer schon auch das Medium der Connection, weil das einfach so eine Vielfalt immer von Themen, von Lehrern wird vorgestellt. Das ist einfach sehr anregend und begleitet mich einfach schon lange auf dem Weg. Ja.
Ja, was ist Spiritualität? Für mich ist der Begriff fast gehaltlos geworden. Ich verwende ihn zwar, auf Connection steht Connection Spirit drauf, weil er den größten Wiedererkennungseffekt hat bei der Zielgruppe. Also bei dem, was ich inhaltlich rüberbringen will, was soll ich dafür ein Wort dafür nehmen? Und wenn ich sage, hallo Spirit, Spiritualität, dann kommt ja, das will ich, das erkenne ich, dieses Wiedererkennen ist da. Aber wenn ich nachdenke über den Begriff, da heißt ja Geist und Geist ist der Gegensatz zur Materie, was ist das Geistige, was ist das Spirituelle, was sind die Spirits, dann verliere ich mich darin und kann mich damit nicht identifizieren. Also am liebsten würde ich indirekt das kommunizieren. Ich bringe eben Themen und über die Art, wie ich sie bringe, versuche ich was zu vermitteln. Einen größeren Raum, das hast du ja auch schon genannt, wir sind eingebunden in etwas, nicht nur ich, nicht nur das kleine Ding, sondern der Raum, in dem es drin steht, das Ganze. Aber Ganzheitlichkeit ist auch so ein blödes Wort. Es gibt keines dieser Worte, mit dem ich zufrieden bin. Aber wenn ich jetzt mit Normalos spreche, ich sage es Spiris, Esus, Normalos, ich verwende da eben diese Begriffe auch, das ist so, dann vermeide ich diesen Begriff, ja, weil er so irreführend ist. Und die Leute denken dann, ich bin geistergläubig oder ich sehe der Grundsatz, ich kann mich unter dem Grundsatz vereinen, dass erst der Geist kommt und dann die Materie und nicht erst die Materie und dann der Geist. Aber auf der Seite stehe ich nicht. Ich bin eher so ein Interpretenzdenker. Beides beeinflusst das Sein und das Bewusstsein und beides sind nur Arten, das Ganze zu verstehen. Eben, da gibt es Materie, ist ja auch nur eine Idee. Und dann gibt es den Geist, ist ja auch nur eine Idee, aber wir erleben was und wir versuchen es auszusprechen, was wir erleben. Und Transzendenz ist ein Begriff, den ich lieber mag in den letzten Jahren. Ist ein schwieriger Begriff, klingt so abstrakt, aber das Überschreiten der Bewusstseinsebene oder der Weltanschauung, in der ich gerade bin. Also aperspektivisch sein, eine neue Perspektive einnehmen, auf das drauf gucken, wer ich gerade bin und auf die Art drauf gucken, in der ich gerade gucke. Also jeder hat eine Wahrnehmung, mit der er die Welt betrachtet und die Wahrnehmung angucken, also das Auge, durch das ich das, die Welt betrachte. Neulich habe ich ein schönes Zitat über das Reisen gelesen. Also nicht hier bin ich und ich gucke mir die Welt an und erst gucke ich mir Italien an und dann gucke ich mir Marokko an und dann gucke ich mir vielleicht noch Bali an. Sondern ich reise, aber ich gucke mir die Augen an, die da reisen. Und dann ist es nicht mehr so wichtig, das Reisen, was da gerade vor die Augen tritt, sondern eine Art inneres Reisen ist da. Ich betrachte die Art, die Welt zu betrachten und dann ist es eine Identitätsreise. Also meine Identität ist ständig in Bewegung, sie entwickelt sich und das betrachte ich. Und dann kann ich wieder fragen, wer betrachtet das, ja, ist es ein unbegrenztes Bewusstsein, ist es eine Ich-Identität, die dann meine Art des Reisens betrachtet wiederum. Und da versteckt sich die Transzendenz darin. Als ich mit 16 anfing zu trampen und zu reisen, da kam ich irgendwann auf die Spur, das Interessanteste ist, was mit mir passiert. Nicht Italien ist interessant, sondern was mit mir passiert, wenn ich in Italien bin, im Gegensatz zu Deutschland. Und dann habe ich gemerkt, es ist eine Art, heute würden wir es vielleicht Erlebnisreisen nennen, aber ich möchte ein anderer werden. Die Sehnsucht war immer stark. Ich möchte ein anderer werden. Ich bin geworden auf eine bestimmte Art, die Konditionierung. Aber so wollte ich nicht sein. Und da war dieser Drang, diese Sehnsucht, ich will ein anderer werden. Und dieses Unterwegssein, um ein anderer zu sein, ja, das ist eben die Reise. Und darin entfaltet sich Transzendenz. Und wenn dann was übrig bleibt, zwischen dem, der ich heute bin und dem, der ich als 16-Jähriger war oder vor meiner Geburt, okay, wenn es dann etwas gibt, was dasselbe ist, dann würde ich sagen, okay, da sind wir dann, das ist es. Aber wie soll man das benennen? Also das sind jetzt nicht Spirits. Ja, vielleicht ist es Bewusstsein, aber was ist Bewusstsein? Ja? Das ist der Hintergrund, auf dem sich das alles abspielt. Diesen Begriff mag ich gerne. Da ist eine weiße Leinwand, da ist ein Bild und da sind Gestalten drauf und entweder wir gestalten, was da drauf kommt auf die Leinwand oder es gibt Kräfte außerhalb von uns, die uns gestalten oder wahrscheinlich beides. Aber die Leinwand, was ist diese Leinwand? Was ist, wenn der Projektor ausgeht im Kino, der auf die Leinwand was projiziert? Was ist dann noch da, wenn der keine Bilder mehr wirft, der Projektor? Das ist, was mich interessiert. Und wenn ich dazu was in Connection kommunizieren kann, zu diesem Hintergrund, oder wie die Zen-Leute sagen, zu dem, wer ich vor meiner Geburt war, wer ich nach meinem Tod sein werde, bin. Das ist es, ja.
Wie spielt da Stille für dich hinein?
Ja, die Stille ist die Abwesenheit von Ton. Und man kann jetzt sagen, die Leere ist die Abwesenheit von visueller Gestalt. Also die Stille ist dann im Auditiven, was die Lehre im Visuellen ist. Ja. Aber man könnte jetzt auch sagen, es gibt ja auch noch andere Sinne. Wenn es weder stinkt noch duftet, was ist dann? Dann ist kein Geruch da. Also das ist die Abwesenheit von einem spezifischen Eindruck. Das ist Stille oder Leere oder der Hintergrund oder das Nichts. Und der Begriff ist ja eigentlich leer, sprachphilosophisch gesehen. Ist es völlig überflüssig, darüber zu sprechen, weil es ist leer. Und das, worüber man nicht sprechen kann, darüber sollte man schweigen, hat Wittgenstein gesagt. Also wir tanzen hier, wir gestalten etwas und diese Gestalten ändert sich permanent. Aber über das, was ist, wenn keine Gestalt mehr da ist, wie soll man darüber sprechen? Weil das Sprechen selbst ist eine Gestalt. Und die hat eine Gestalt und versucht, Gestalten zu vermitteln. Und das Gestaltlose durch eine Gestalt, eine sprachliche Gestalt zu vermitteln, wie soll das gehen?
Da man kann darauf hinweisen vielleicht. Ne?
Ja. Also
durch Stille wird ja oft eben auch nicht nur die Stille von Worten, sondern die Stille auch von Gedanken verstanden. Ne? Also die Pause zwischen einzelnen Gedanken.
Ja, zwischen zwei Gedanken ist es leer, aber das ist, die Leere ist ja nichts. Und wenn ich ein Wort sage über das Nichts, dann habe ich in gewisser Hinsicht schon getäuscht.
Mhm. Also, genau, das ist ja auch die Schwierigkeit, auf die dann die ganzen ja auch spirituellen Lehrer hinweisen, dass dieser Zustand eigentlich nicht mit Worten zu beschreiben ist. Nichtsdestotrotz versucht es ja jeder. Und jeder andere oder ich, die ich das noch nicht so erfahren habe, versucht es zu begreifen, obwohl ich auch immer wieder höre, man kann es ja gar nicht begreifen. Und ich denke, das ist dann auch immer so diese Krux, etwas erfassen zu wollen, was nicht eigentlich zu erfassen ist, etwas beschreiben zu wollen, was man nicht beschreiben kann. Und nichtsdestotrotz, also unser Mind, er möchte es halt einfach begreifen, oder mein Mind ist immer noch hinterher. Und da finde ich es einfach schön, wenn es damit einfach eben auch Momente gibt, wo es da ruhiger wird, wo da nichts mehr was wissen will und ja, und wo einfach auch keine Worte mehr dann greifen.
Ja, einfach offen dafür ist, dass es passieren könnte. Mhm. Ne?
Ja.
Und was würdest du, Sibylle, unter Meditation verstehen?
Ja, das ist eben genauso dieses eben nach, sich nach innen wenden, wirklich versuchen, still zu werden. Das Spezielle, was ich jetzt gerade für mich übe, bei dem Lehrer, bei dem ich momentan bin, bei dem Christian Meyer, da geht es einfach darum, wirklich auch zu fühlen, was da ist und es da sein zu lassen und nichts damit zu tun. Und einfach damit zu sein. Und nicht so dieses, wie es ja auch oft gemacht wird bei Meditation, total sich zu distanzieren und nur zu beobachten, sondern wirklich einfach mit dem zu sein, was ist, das zu fühlen, das zu spüren, nichts damit zu tun, es gehen zu lassen, die Stille zu erfahren.
Du hast gerade gesagt, dem Lehrer, mit dem ich gerade bin, also was heißt das mit dem Lehrer sein? Also einerseits ihn persönlich vielleicht erleben, in seine Gruppen zu gehen oder seine Satsangs oder Vorträge, was immer, oder eine Ausbildung bei ihm zu machen, aber was heißt es noch mehr mit einem Lehrer sein für dich?
Ja, mit einem Lehrer zu sein bedeutet für mich, dass da eine klare Ausrichtung gerade ist, dass da einfach eine Verbindung da ist, ob er präsent anwesend ist oder auch nicht ist. Dass ich, das hatte ich ganz stark auch bei einem vorherigen, dass ich ihn wirklich oft mal höre. Dass ich einfach bestimmte Worte höre von ihm. Dass er einfach von dem her immer wieder bei mir ist. Und dass es für mich klar ist, dass es jetzt einfach auch diese Ausrichtung momentan gibt, weil da komme ich einfach, das gibt mir was. Ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Nicht nur mir, sondern auch mein Umfeld. Ich habe auch schon mal ein schönes Kompliment bekommen, dass Agatha meint, dass seither auch meine Arbeit noch intensiver oder wie auch immer sie sich gestaltet. Ich merke das gar nicht. Ich arbeite einfach. Aber dass sich da auch was verändert hat. Von meinem Freund habe ich auch schon gehört, dass dies und das sich geändert hat, ohne dass ich es konkret jetzt hätte in Worte fassen können oder gespürt habe. Und das ist einfach sehr wertvoll, sehr kostbar. Und ich bin sehr dankbar dafür auch.
Hast du eine Idee, wie das passiert? Also ich meine, es ist ja nicht nur jetzt eine Wissensvermittlung, sondern würdest du sagen, es ist irgendwie eine Ansteckung oder ein Funken springt über oder wie würdest du sagen, wie passiert das, dass Menschen davon profitieren, mit bestimmten Lehrern zu sein oder sich auf die auszurichten?
Ja, vielleicht trifft das mit dem Funkensprung ganz gut, dass einfach ein Funke übergesprungen ist und der lodert jetzt einfach so in mir aus dem Feuer. Oder ja, da war so eine kleine Glut, also vor Jahren war da schon mal ein großes Feuer. Es wurde dann leider ziemlich krass gelöscht, also von mir selber durch unangenehme Dinge. Aber es war immer noch so, diese Glut war da, die Sehnsucht. Und durch die Begegnung mit diesem Menschen ist das einfach wieder wie so angefacht worden. Und jetzt brennt und brennt. Ja.
Und von außen betrachtet sieht es manchmal so aus, zum Beispiel in Online-Satsangs, dass Schüler, sage ich jetzt mal, oder Leute eben, die zu einem Lehrer gehen, den auch so anhimmeln, dass es so ist. Manchmal sieht es von außen so aus wie ein oberflächliches Verliebtsein. Mhm. Kennst du das auch oder spürt das auch mit?
Ja,
oder?
Ja, das kenne ich auch. Und ich denke, das ist bei 80-90% der Menschen, die bei diesen Lehrern sind, ist das so. Und ich denke einfach, das darf einfach auch so sein. Das darf auch sein, weil ich der Meinung bin, dass in jedem quasi so, wenn man es betrachten will, oberflächlichen Verliebtsein, ist einfach Liebe mit dabei. Und was gibt es Schöneres wie Liebe? Also,
ja.
Und ja, klar, es mag von außen betrachtet wie ein oberflächliches Anhimmeln wirken, mag sein. Meine Erfahrung ist einfach, dass da tiefer einfach etwas wirkt und tiefer einfach eine Verbindung da ist und das ist einfach gut.
So ja, gut. Wenn Liebe da ist, ist es einfach schön und wie sie sich jetzt ausdrückt, kann man einfach offen für sein. Ne?
Ja, und ich denke, es triggert ja einfach auch ganz viel oder es finden ja auch ganz viele Projektionen statt. Hier wie da wie dort. Ich denke, wenn man einen Mann als Lehrer hat, dann ist die Projektion Vater naheliegend. Umgekehrt, wenn man eine Frau als Lehrerin hat, ist es als die Mutter, die da auftaucht. Oder frühere Geliebte oder frühere Freunde. Ich meine, das ist eine perfekte Projektionsfläche. Und da geht es einfach dann darum zu schauen, was macht es denn mit mir? So ähnlich jetzt, wie vorher du das erzählt hast mit diesen Reisen, dass es vielleicht gar nicht mehr so geht, da nach außen hinzuschauen, was sehe ich, sondern was macht es mit mir? Was macht Italien mit mir? Und was macht mein Lehrer mit mir? Und wie gehe ich dann damit um?
Ja. Wer bist du, wenn du mit diesem Lehrer bist im Vergleich zu vorher? Ja.
Auch das. Und genau, oder auch meine Reaktionsmuster alles noch deutlicher kennenzulernen. Und einfach auch zu schauen, wie kann ich aus manchen Dingen einfach auch aussteigen oder anhalten und mich nach innen wenden und schauen, was ist da, wie du bei der Reise eben festgestellt hast, okay, jetzt schaue ich an, was macht die Reise mit mir oder das, was ich da erlebe
ja,
mit
ja,
mir.
Ja. Identitätsreise.
Mhm. Ja. Letztendlich ist das ein und dasselbe dann.
Ja. Geht nach innen. Ich finde den Vergleich zwischen Verliebtsein und Begeistertsein von einem Lehrer sehr schön. Man spricht ja von Verliebtheit, von Honeymoon-Zeiten, die dann allmählich normal werden und dann kommt die Liebe und die Psychologen sagen, ja, das ist noch nicht die Verliebtheit ist noch nicht die Liebe und du musst da erst durch und wenn du mal von Wolke 7 runterkommst und dann kommt der Alltag, dann kommt die Schattenarbeit, dann kommt das gegenseitige blinde Flecken erkennen und dann da durchgehen und da erst das sei wirkliche Liebe. Jetzt kann man mit einem Lehrer auch sagen, wenn ich das noch nicht oder nur in geringem Maße bisher erfahren habe, was der Lehrer zu vermitteln sucht, und dann entzündet er mich und dann bin ich mit anderen zusammen auch im Raum, wir meditieren gemeinsam, wir richten uns auf diese Erfahrung und dann plötzlich, dann wird es so stark und ich bin begeistert und ich glaube, dass ich diesen Höhenflug ständig erleben kann, dass ich nie mehr runterkomme. Weil der Raum ist ja diese Atmosphäre, spürst du diese Energie hier. Klar, das kenne ich ja auch. Also mit anderen zusammen zu meditieren, meine Jahre mit Osho vorher als buddhistischer Mönch im Kloster oder jedes Mal, wenn ich jemanden erkannt habe und in die Augen geschaut habe, und ich merke, da ist es, in seinen Augen ist es auch, in ihren Augen. Und plötzlich mir rieselt den Rücken runter und ich bin wie durchgepustet. Und dieser Raum, diese Euphorie ist wunderschön, Verliebtheit ist wunderschön, Euphorie, euphorische Zustände, einem Meister, einem Lehrer, einem irgendeinem Katalysator gegenüber, das kann ja auch ein wunderschönes Bild sein. Oder ein Ambiente, ein Raum. Und dann hebt es mich ab. Und dann kommt aber die Landung, wie man beim Fliegen sagt. Das höchste Kunst ist nicht das Abheben. Oben kann man steuern im reinen Luftraum. Aber wie landest du? Unfälle passieren nur beim Landen. Ja? Mhm. Und das muss man eben lernen. Weil die Erde ist ja auch noch da. Wie ist der Montag danach, wenn du ein Retreat hattest? Ja?
Genau, und ich denke, genau, das ist dann auch wiederum das Wichtige, wenn ich meinetwegen, weil ich erlebe auch immer wieder Bauchlandungen, also krasse Art. Und dann geht es für mich aber darum, wie geht es danach weiter? Wende ich mich dann ab, weil ich denke, oh Gott, doch nichts? Oder schaue ich mir meine Bruchlandung oder meinen Bauchplatscher an und denke, ups, was steckt denn da jetzt wiederum dahinter? Und schaue ich da einfach auch nochmal tiefer? Und das, von dem her ist auch jede Bauchlandung, so unangenehm sie manchmal ist, auch wiederum wertvoll. Weil das passiert, glaube ich, auch vielen. Das ist einfach, oder ich denke, das ist auch wieder das Spiel des Lebens.
Es ist unvermeidlich. Vom Dalai Lama gibt es die schöne Aussage, man kann von seinen Feinden viel mehr lernen als von seinen Freunden. Und so kann man eben auch von den Bauchlandungen mehr lernen als von den Höhenflügen. Mhm. Wenn man die Bauchlandung mal kann, ich meine, von allein geht es immer hoch. Ich weiß nicht, vielleicht geht es auch irgendwann mal nicht von allein hoch. Dann ist man darüber eben traurig. Aber gut, die starken Konfrontationen, die starken Konflikte sind auch der stärkste Lehrstoff. Mhm.
Ja. Sugata, du hast eben auch genickt, wie Sibylle erzählt hat, über ihren Meister oder ihren momentanen Lehrer. Hast du auch so eine Erfahrung oder momentan oder früher gehabt?
Also meine zwei stärksten Meistererfahrungen waren im buddhistischen Kloster in Thailand als 23-jähriger Mönch. Da habe ich Buddha verehrt. Und das war eine Ausrichtung auf eine Person und seine Lehre. Und danach war ich bei Osho. 1977 bin ich an den Ashram in Pune gekommen, war 13 Jahre bis zu seinem Tod, habe ich mich als Sannyasin verstanden. Seitdem fühle ich mich dieser Szene in gewisser Hinsicht zugehörig, aber nicht sehr nah verbunden. Ich fühle mich auch anderen Szenen zugehörig als Heimat, wo ich ja, Freunde erlebe und Geborgenheit. Ich habe seit Oshos Tod keinen Menschen, den ich Meister nennen würde. Ich habe mir dann gesagt, mein Alltag, das ist mein Meister, das Leben ist mein Meister, weil das lehrt mich ja. Durch diese Erschütterungen, durch die Konflikte, durch die Bauchlandungen, aber auch die Höhenflügen, durch alles das, was passiert. Das betrachte ich jetzt, ist keine Person, das Leben ist keine Person, aber ich betrachte das wie ein Meister, wie man einen Zen-Meister so nennt. Man kriegt ab und zu eins rübergewischt und dann werde ich wieder gestreichelt. So geht es halt dahin. Aber ich brauche nicht eine bestimmte Person, dass ich speziell von der mich streicheln oder verhauen lasse. Sondern das Leben verhaut mich auch so schon, ohne dass ich einen Meister habe.
Schön.
Und insofern habe ich da alles, was ich brauche. Ja.
Aber du bist ein echtes Stehaufmännchen.
Ja, also bin ich, klar. Ich meine, jetzt seit ich auf die Bühne gehe und spiele, weil mir halt so das ganz körperliche Workout von allen 10 Fingern alleine nicht genügt, möchte ich mich bewegen und möchte auch den direkten Publikumskontakt, den ich als Autor nicht habe. Da sind ein paar Tage oder ein paar Wochen Distanz dazwischen, bis ich Feedback bekomme. Aber wenn ich auf der Bühne stehe und ich sage was, jetzt ist es jetzt keine Live-Sendung, aber ich stehe auch auf Bühnen, wo ich direktes Publikum vor mir habe, dann ist es ein direkter Rapport, das ist was sehr, sehr Schönes und Erfüllendes auch. Direkt, spontan, lebendig. Ja, das Leben spielt mir solche Situationen zu, aber auch andere. Und das ist eben mein Lernen. Und Connection, ich habe ja zur Zeit, wo ich mich als Sannyasin verstanden habe, obwohl auch damals schon eine gewisse Lösung von Osho stattgefunden hatte, was ja Sinn einer Meister-Schüler-Beziehung ist. 1985 habe ich diese Zeitschrift begründet und obwohl ich von Osho jetzt nicht gestreichelt wurde in Bezug auf die Zeit. Und ja gut, Sugata, dass du das machst und großartig. Ich habe zeitweise mich danach gesehnt. Ich habe einfach null Kommentar von ihm dazu bekommen und ich habe sie gemacht. Und das war mein Ding. Ich habe sehr viele spirituelle Lehrer kennengelernt dadurch. Ich habe sie interviewt und für mich waren das dann meine Darshans, ja. Wobei ich jetzt nicht sage, nur einer dieser sogenannten Erleuchteten gibt mir ein Darshan. Es gibt, meine Katze gibt mir auch Darshans. Also es ist, jede Situation kann man als Darshan verstehen. Aber da ich mich jetzt speziell auf diese Thematik Transzendenz, Spiritualität fokussiert habe und einfach jahrelang meine 70-Stunden-Woche absolviert habe dabei, meine Leidenschaft, meine Freizeit, mein Hobby zum Beruf gemacht habe, da auch gekämpft habe und gelitten habe, war das meine Fokussierung und meine Lehre. Also 28 Jahre Lehrzeit und mein Meister ist Connection, kann ich auch sagen. Ist keine Person, aber ist eine starke Herausforderung. Ich, wirklich, die Connection hat mich gefordert, mehr als Osho mich je gefordert hat.
Ja, zur Zeitung möchte ich euch auch fragen, aber vielleicht erst nochmal zu dir, Sibylle. Es war irgendwie eben so berührend, so schön habe ich erlebt, wie du von deinem Meister gesprochen hast.
Meister würde ich ihn jetzt nicht nennen.
Ja, oder von dem Lehrer, auf den du jetzt momentan ausgerichtet bist. Kannst du Worte dafür finden, was die Essenz ist, worum es geht?
Letztendlich um das sogenannte Aufwachen, die Stille, wirklich den Tieffrieden zu erfahren und einfach wirklich aus diesem, ich bin einfach eine sehr kopflastige Person, also meine Gedanken rattern ohne Unterlass und sie produzieren jede Menge Mist. Ich habe keinen Bock mehr da drauf, dann steht es wirklich hier. Und die Erfahrung, die ich bei ihm immer wieder gemacht habe, dass viele seiner Schüler und Schülerinnen wirklich aufwachen, sprich, dass da wirklich mal dieser Blödsinn da oben wegfällt. Das bedeutet ja nicht, dass die planerischen Gedanken wegfallen, das ist ja nötig zum Leben. Aber dass da wirklich, also ich spüre immer wieder nur, und ich konnte es einfach nicht mal irgendwie benennen, dass ich einfach eine unglaublich Sehnsucht spüre, die mich sowas von erfüllt. Und ich konnte jahrelang gar nicht sagen, wonach ich mich überhaupt sehne. Früher habe ich immer gedacht, es wäre, Mann, ich sehne mich nach einem Mann. Das ist es aber nicht. Ich habe einen tollen Mann an meiner Seite. Aber diese Sehnsucht ist einfach eine andere. Und es ist einfach schön, und es tut gut, so immer wieder tief berührt zu werden und einfach immer wieder das Gefühl zu haben, ja, das ist es. Danach sehne ich mich.
Und vielleicht auch Dankbarkeit zu spüren.
Sehr große Dankbarkeit, ja. Und auch war auch andererseits wieder so dieses, keine Ahnung, was geschieht. Also vielleicht küsst mich die Gnade, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber nein, mir hilft es einfach jetzt auch, ja, mit dem Leben mehr einverstanden zu sein. Oder einfach auch so dieses, wie du vorher so nett gesagt hast, du kriegst ja vom Leben genügend Ohrfeigen oder was auch immer, du brauchst keinen Meister mehr. Aber meiner hilft mir einfach gerade, damit besser dann umzugehen, mit diesen ganzen Situationen, die da auftauchen. Und einfach sagen, okay, so ist es und jetzt nimm's.
Ja, zur Connection. Also, die hat natürlich eine Geschichte, aber mich würde es wirklich interessieren, wie es jetzt ist. Also, da erscheinen alle 2 Monate ein Heft und dieses Heft hat dann auch ein Thema. Wie entsteht das? Wie kommst du an die Themen oder kommen die ganz allein aus dir oder sprichst du die mit den anderen Leuten, die beteiligt sind, ab? Und wie sind die einzelnen Prozesse und Schritte?
Früher habe ich Redaktionssitzungen gemacht. Wir waren mehrere Redakteure im Team und wir haben auch Leser dazu eingeladen, haben einen gewissen Aufwand betrieben dazu. In Zeiten des Internets läuft ganz viel Kommunikation über das Web, über E-Mails. Jetzt ist dieser Aufwand, irgendwo hinzureisen, um Leser zu treffen, meines Erachtens nicht mehr nötig, vor allem wenn man einfach hier ein Low-Budget-Management betreibt. Und die letzten Jahre habe ich sehr viel mehr in meine Person, die ja auch eine Vielfalt von Personen in sich ist, habe ich gesagt, okay, ich bin schon eine gewisse Konferenz und ich brauche draußen nicht mehr so viel Konferenzen, und ich habe es versucht zu vereinfachen und habe dann einfach aus dem Bauch raus, was für Themen mir kamen. Ich habe selber oft gestaunt, ich habe sie selten verändert, obwohl ich eins, wenn ich jetzt in 6 Monaten, muss ich ja schon ankündigen, was dann kommt. Manchmal ändere ich das aber eher selten, und oft, manchmal merke ich sogar, dass ein Thema in der Gesellschaft draußen, in der Zielgruppe sich erst dann entfaltet, und wenn unser Heft erscheint, ist es schon in gewissem Maße aufgeblüht. Bei den letzten 2, 3 Heften ist es mir so gegangen. Jetzt kommt das Thema Führung und es strömt auf allen Seiten auf mich zu, die Beschäftigung mit Führung. Was führt uns eigentlich? Wer führt uns ein? Kann Führung gut sein? Wo muss man aufpassen? Also, und letztlich sind alle diese Themen immer nur, das sind ja Blickwinkel auf dasselbe. Und wenn man tief genug guckt, dann ja, es ist nicht mehr so wichtig, durch welche Linse man raufguckt, ob ich jetzt durch die Linse der Führung oder des Erwachens oder des Wachstums oder der Dankbarkeit oder der Liebe oder des Mutes auf die Welt und diese ganzen Herausforderungen blicke. Man sieht immer dasselbe. Ja.
Also, das macht mich natürlich neugierig, dich zu fragen, was ist denn dasselbe?
Ja, das versuche ich seit 28 Jahren auszudrücken. Das ist dieses, dass wir da sind und herausgefordert sind, und dass es gibt eine persönliche Identität, und dann gibt es den großen Raum darum. Und dieses fortlaufende Scheitern, dieses Verlieren und Gewinnen, dieser Wandlungsprozess, den ich auch als Transzendenz versucht habe zu benennen, das ist so diese Aussage, das Meerwasser schmeckt überall salzig. Ja, du kannst hier an den Indischen Ozean rangehen oder bei Hawaii baden gehen, das ist immer dasselbe Salzgehalt. Und wo auch immer, wenn ich jetzt einen Rumi-Text lese oder Walt Whitman Leaves of Grass oder in einem Gespräch bin mit dir oder mit irgendjemandem, plötzlich kommt dieses Salz des Meerwassers wieder durch, und das ist da, das ist überall da. Man kann es nicht verbergen. Also das ist mühevoll, das zu verbergen als hervorzuholen, und das hervorzuholen ist ja wieder ein Aufwand, der ist oft wieder verdeckt. Also früher haben die Christen haben gesagt, wir sind in Gott, oder die Moslems, wir sind in Gott, und wir können uns noch so sehr davor fliehen und wegrennen, wir sind immer drin, wir sind immer in diesem, was Rilke den Weltinnenraum genannt hat. Ich kann doch nicht raus, ich bin da immer drin. Ich kann mich auch mit Frühjahrsdiäten vielleicht beschäftigen, möglicherweise würde es dann auch irgendwie durchstimmen, weiß ich nicht, aber tue ich halt nicht. Das heißt, ich versuche schon auch so mehr in philosophisch, psychologisch, spiritueller Art jetzt nicht Frühjahrsdiäten und Herbstmoden in mein Herbst zu bringen, sondern solche spirituellen Themen, die es verbal versuchen zu erfassen. Aber es geht nicht.
Okay, die Themen steigen also auf als Anregung, entweder bei dir oder vielleicht auch von
bei
außen.
Bei Lesern, ja, wie sie kommen. Ich kriege ja Lesebriefe, viele, ja.
Und was ist dann der nächste Schritt? Also du schaust dich um, welche Leute dazu was Gescheites sagen könnten, oder?
Also ich formuliere das Thema und manche Themen wiederholen sich. Das Thema Erwachen, Erleuchtung, Achtsamkeit, Liebe, das wiederholt sich natürlich ständig, ja. Und jetzt habe ich eben das Thema Führung, und jetzt habe ich halt nochmal deutschlandmäßig, gibt es auch gute Führer, so habe ich es jetzt gerade formuliert, aber die Führung, Verführung, und dann ist immer Raum. Und wenn ich ein Thema habe, wenn ich Dankbarkeit etwa nehme, dann ist auch Undankbarkeit, Frustriertheit, sozusagen das, was Gott oder das Leben einem zuspielt, abzulehnen, das ist auch immer im Raum. Und ich betrachte es immer durch das ganze Spektrum. Was ist, wenn ich führungslos, wenn ich einfach nur dahin segel und weiß jetzt nicht, wo es lang geht, und oder ich bin geführt oder ich führe, immer das Gegenteil. Aber was ist das Gegenteil? Und dann in dieser Bandbreite zwischen dem einen und dem anderen, der Dankbarkeit und der Undankbarkeit, entfaltet sich dann dieses Thema. Gut, dann kommt das nächste, ich kündige das ja 2 bis 6 Monate vorher an, das Thema. Und dann kriege ich das, was ich Fallobst nenne. Ich halte meine Schürze unter den Baum und dann kommen die leckeren Mangos oder Äpfel. Die fallen mir da einfach rein. Und zwei Drittel der Artikel in Connection sind tatsächlich Fallobst. Ich kündige ein Thema an und ich muss aus meiner Mailbox einfach nur auflesen. Und es kommt immer viel mehr, als ich brauchen kann, auch gut veröffentlichbares. Und ich wähle dann einfach die tollsten Stücke auf. Und dann akquiriere ich auch. Also nicht nur Anzeigenakquise muss man machen, auch ab und zu Textakquise. Wenn man nicht nur von Fallobst leben will, sondern auch mal auf den Baum klettert und was pflückt. Und da ist es zum Beispiel in letzter Zeit ist es noch stärker als vorher, denn Männer wollen sich ausdrücken, sie schreiben. Und ich vermisse die Frauen, gerade bei politischen und wirtschaftlichen Themen, wie wir jetzt in letzter Zeit sie hatten, denke ich wieder beim Geldthema hatten wir im Titelthema wirklich nur männliche Autoren. Und das ärgert mich. Ich denke, es gibt so viel von Frauen dazu zu sagen, sie halten sich ein bisschen mehr im Hintergrund, sie sind nicht so scharf auf Bühne. Und da muss ich dann Akquise betreiben. Und dann interviewe ich sie per E-Mail oder ich treffe sie oder jetzt habe ich vom Scorpio Verlag gerade ein Buch vom Verleger zugesteckt bekommen, eine Frau, die sich einfach mit der Psychogenese von Deutschland beschäftigt und wie der Weltkrieg und Auschwitz und das Ganze entstehen konnte und aus weiblicher Sicht, weil die Hoffnung ist ja da, wenn mehr Frauen regieren, dann gibt es keine Kriege mehr, dann gibt es diesen ewigen Kampf und diese Fokussierung auf Gewinn und Wettbewerb nicht mehr.
Ja, wenn es wirklich Frauen sind, ja. Wie? Entschuldigung, wenn es wirklich Frauen sind,
ja,
nicht nur
das definierst
eine äußere Form haben von einer Frau.
Es gibt sehr weibliche, zarte, mitfühlende, empathische Männer
und dann gibt es
Margaret Thatcher und dann gibt es dieses undefinierbare Wesen, das gerade unsere Kanzlerin ist, ja. Aber ich meine jetzt wirklich, sagen wir mal, ein positives Bild von Frau, von Weiblichkeit. Und ich will aber diese Stimmen drin haben. Connection ist etwas, ich will diese Ganzheit. Und ich meine auch, das Patriarchat hat jetzt lange genug geherrscht. Und da war viel Forschung, viel Neuerungen da. Also Genies, also Künstler, großartig. Aber die Welt braucht jetzt mehr denn je weibliche Qualitäten. Und deswegen suche ich danach. Und da kann ich nicht darauf warten, dass mir all die klugen Männer die Artikel in die Mailbox schicken, sondern da muss ich dann einzelne Frauen ansprechen und sage, von dir will ich jetzt eine Antwort haben. Mhm. Führen Frauen denn besser als Männer? Wie sieht die Welt aus, wenn Frauen führen? Diese Frage, die muss ich aktiv jetzt stellen.
Ja, ich denke, das hat halt leider auch immer wirklich mit der vornehmen Zurückhaltung der Frauen zu tun. Also ich finde es auch immer wieder, also ich finde es total löblich, ich finde es total schön, dass da einfach ein ausgewogenes Verhältnis sein soll in der Connection mit eben Autorinnen und Autoren. Und es ist dann einfach, ja, wieder so dieses Klassische, dass dann Mann traut sich einfach gleich, Mann schickt einfach gleich was, Frau hält sich eher noch ein bisschen zurück und es ist einfach ein Jammer. Oder ich gucke auch einfach so rum, wie stellt sich wer da? Und das sind immer die Männer eher diejenigen, die halt gleich, ne? Und die Frauen, die sich eher zurückhalten. Oder jetzt neulich auf diesem Kongress, auf dem ich sein konnte für die Connection, wo ich noch berichte, mit dem Forum Erleuchtung. Super interessant, hat mir sehr gut gefallen. Nur, was mir sofort aufgefallen ist, es waren circa 34 erleuchtete Menschen, hauptsächlich Männer. Ich saß dann da und habe gedacht, interessant, erwachen denn die Frauen nicht auch oder wie auch immer? Von meinem Lehrer her weiß ich, dass es eigentlich so wie so gleich ist, ne? Männlein wie Weiblein, also daran kann es ja nicht liegen. Und das hat mich schon etwas, habe ich auch gedacht, wie kommt denn sowas wieder? Ist es da eigentlich auch wieder so dieses, dass auch die erwachten Männer dann aber trotzdem eben noch so dieses Männliche dann halt in sich haben und dann einfach auch ihren Platz einnehmen und die Frauen doch eher wieder im Hintergrund sind? Und dann merke ich so, es ärgert mich dann auch. Das ist dann einfach, oder was heißt ärgert mich? Ich verstehe es nicht. Genau. Und ich finde schon, da sollten wirklich Frauen noch viel mehr ja, in ihre Kraft einfach auch kommen. Und viel mehr sich einfach auch trauen und sich zutrauen. Und nicht in dem Maße, dass sie dann dieselben Verhaltensmuster wie die Männer übernehmen, wie es bisher immer, oder was heißt immer, bisher sehr gut wohl funktioniert hat oder wie viele Frauen glaubten, es könne so funktionieren, aber sie wollten ja dann doch nur die besseren Männer sein. Ich denke, so kann es ja gar nicht gehen, sondern dass wirklich einfach die weiblichen Qualitäten mehr und mehr gefragt sind. Ich meine, wenn das nicht bald wirklich passiert, dann.
Da passiert in der Richtung auch, passiert ja auch einiges. Ne? Seit ein paar Jahren viel. Gibt es den Frauenkongress jeden Sommer. Und
nichtsdestotrotz, gut, ich möchte jetzt nicht auf irgendwelche Quotendiskussionen eingehen, aber da sträuben sich bei mir auch immer wieder die Haare. Wo ich denke, das darf wohl nicht wahr sein, dass es dann immer wieder so platt gebügelt wird. Und wo ich denke, von alleine tun die Firmen es nicht. Das ist leider so. Ich war nie dafür. Aber
für die Quoten meinst du?
Ja, weil ich einfach auch denke, nein, als Frau, ich habe hier mein Können und Wissen und da brauche ich keine Quote, um gut meinen Platz zu bekommen. Aber inzwischen, diese leeren Versprechungen immer von den Firmen, von der Wirtschaft, nee, das brauchen wir nicht, nein. Ja, von wegen, was passiert dann? Nichts passiert. Und das finde ich wirklich ziemlich ärgerlich. Ja, obwohl ich dann auch wieder denke, müßig sich darüber aufzuregen, nichtsdestotrotz ist es einfach schon als Frau immer wieder schwierig auch da.
Ja. Ich versuche zu ermutigen. Also das ist sowieso Publizist, als Autor, natürlich wenn ich im einzelnen Dialog bin auch, ich versuche immer Menschen zu ermutigen, zu sich zu stehen, auch auf dem spirituellen Weg Mut zu haben, der zu sein, der sie sind, die Gefühle, diese Gedanken, die sie jetzt gerade haben, richtig zu finden. Auch wenn sie Blödsinn sind, aber sie sind jetzt da und dann, man kann sie nur überschreiten, wenn man sie erstmal annimmt, ja. Und so auch in Bezug auf Frauen. Jetzt die Frauen auf die Bühne zu prügeln, ist natürlich auch Blödsinn. Aber ermutigen und sagen, jetzt ist Zeit und kommt. Und ich weiß von vielen anderen Verlegern und Herausgebern von Zeitschriften, die auch überwiegend Männer sind, dass sie sehr bereit sind, wenn eine Frau sagt, okay, ich fasse mir jetzt ein Herz, und egal wie viele Männer da auf der Bühne schon rumtoben und hier ihre Rampensau-Aufführungen machen, jetzt bin ich dran und ich habe was zu sagen. Und dem einen Raum bieten. Und das darf ja auch das Zögernde, das Schüchterne, dieses Langsamere, das Zartere Vorgehen sein, dieses auch sozial Vernetztere, dass man immer nicht sagt, ich weiß es hier und du bist erleuchtet, du bist es nicht und du musst über diese Schwelle rüber und dann hast du es auch, sondern dieses mehr in einem vernetzten Raum drinstehen, was Frauen eben, was denen leichter fällt. Mhm.
Ja, ich meine, beim Forum Erleuchten war es ja auch, dass es waren Frauen da, die auch dich eingebracht haben und die auch meinem Gefühl nach zum Beispiel mit Nabala sehr beeinflusst haben, da was da passiert ist. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, es war jetzt einfach nur so eine kleine Facette, die mir da einfach auch sofort aufgefallen ist. Vielleicht einfach, weil ich da per se immer so ein bisschen drauf schaue.
Die Faustregel in unserer Szene auf der Bühne, 2/3 Männer, 1/3 Frauen und im Publikumsraum ist es umgekehrt. Mhm. Und es ist seit Jahrzehnten so, trotz allem Gerede über das Ende des Patriarchats. Und es mag sein, dass so ein Tick davon einfach wie in der Balz, die Männer kommen vor und gehen auf die Frau zu und die Frau wartet, dass der Richtige kommt und versucht sich schön zu zeigen und so weiter, dass das auch dieses Yin-Yang-Verhältnis, was ja auch biologisch den Geschlechtern so zugeordnet ist, eine Rolle spielt. Aber nur ein bisschen. Und ich würde sagen, es gab ja mal Zeiten vor 3, 4, 5 oder 6.000 Jahren, wo mehr Frauen in Führung war, weil die Kinder, die neuen Menschen, die kommen durch die Frau. Die Frau ist die Nährende, die Quelle. Und unsere Welt kann mit Kriegern, kriegerisches, so das alte männliche Vorgehen ist zerstörerisch. Das müssen die Männer und alle Frauen und Männer einsehen. Wir sind 7 Milliarden auf dieser kleinen Kugel und wir ruinieren unsere Umgebung. Und entweder die Männer werden wirklich weiblich, das heißt, sie holen diese Eigenschaften aus sich raus und sie werden mitfühlend, zart, empathisch, caring. Oder die Frauen, los, geht ihr ran, wir treten zurück.
Und beide am besten.
Ja.
Sibylle, ist es auch bei anderen Themen so, dass du, wenn die feststehen, also 2 oder 4 Monate vorher, berührt dich das auch? Also kriegst du das mit? Bist du da irgendwie auch dann dran beteiligt? Oder?
Insofern schon. Also klar, ich kriege ja auch die Themenvorschau. Ich weiß ja dann einfach auch, was laufen wird. Und da ist es bei mir schon auch so, dass ich einfach manchmal mir so Gedanken mache, was könnte da einfach auch dazu passen, dass ich manchmal einfach auch vielleicht was vorschlage, Autor oder Autorin, oder dass ich einfach auch schon Ideen habe, vielleicht auch für Buchrezensionen, die da reinpassen würden, und mit der Julia mich kurz schließe, die für die Rezensionen im Connection Spirit Tab zuständig ist. Also es bewegt mich dann schon, oder auch wo ich merke, vom Thema her, was ist meine Meinung dazu? Sowas. Oder wo könnte ich es dann auch vielleicht wirklich noch unterbringen? Oder wenn ich dann auch die Texte habe, dass ich mir dann natürlich auch noch konkret überlege, wo würde das jetzt auch gut hinpassen? Weil ich verschiebe dann nicht jetzt irgendwie wahllos, sondern mache mir schon auch meine Gedanken dazu.
Und du schreibst Buchrezensionen, und bei den Tantreiften bist du jetzt zuständig, für welche Buchrezension reinkommt. Und da vertraue ich, genauso wie der Julia, beim Spirit, beim Tantreift dir, du wählst aus.
Ja, das macht auch Spaß. Mhm.
Jetzt die ganz praktischen Schritte, wie geht es dann weiter? Also ein Text ist ja auch noch nicht unbedingt druckreif. Also was muss da passieren? Also
ich bearbeite den Text. Manchmal ist es eine Kürzung, manchmal nur eine Befreiung von Füllwörtern und überflüssigen Wiederholungen, und manchmal ein zu komplizierter Begriff wird erklärt, oder lange Sätze und Schachtelsätze. Ich möchte einfach, klar, wuchtige Aussagen. Dann mache ich Zwischentitel dazu, mache einen Vorspann, finde eine Überschrift. Also ich bekomme gerade in den letzten Jahren wirklich gute Texte rein. Also da ist nicht so viel Arbeit mit denen zu machen. Aber die Autoren in der Regel fühlen sich aufgewertet, fühlen den Text aufgewertet durch meine Bearbeitung, schickt ihn den Autoren zu, zur Absegnung, und dann, also wenn ich nichts verändert habe, ist es nicht nötig, aber ein bisschen was verändere ich fast immer. Und dann kommt die Absegnung vom Autoren, dann geht es ins Layout. Christina von Puttkammer macht es, macht ungefähr zwei Drittel oder mehr der Bildredaktion. Das heißt, sie wählt die Bilder aus, sie gibt denen das Aussehen. Also die ist ja für die Redaktion ganz wichtig. Ich liefere den Text, manchmal mache ich Bildvorschläge, manchmal macht der Autor Bildvorschläge. Und das Aufmacherbild wählt die Christina aus, und das macht sie super. Sie malt selber, sie macht Collagen, sie gestaltet mit Photoshop. Und sie illustriert diese Artikel. Sie liest sie immer vorher und dann lässt sie die ein paar Stunden ruhen, manchmal ein, zwei Tage. Und dann im Internet, das ist ja voller Bilder, die nichts oder fast nichts kosten. Das ist eine ungeheure Fülle, die man also für sehr wenig Geld bekommt. Und dann illustriert sie den Text dazu. Und dann erst hat er die Form, wie er in der Connection steht. Also insofern haben wir da schon einfach nicht mal ich als Mann macht das Heft, manchmal sage ich zu 80%, aber das Visuelle macht ja die Christina, und die Kurzmeldungen und die Buchrezensionen machen Frauen, eben du beim Tantra-Heft und Julia beim Journalismus und beim Spirit.
Die Kurzmeldungen, nach welchen Kriterien sucht er die aus? Weil es gibt ja, gibt's wahrscheinlich wahnsinnig viele. Also erstmal, wo kommen die her, und zweitens, wie werden die ausgesucht?
Die kommen aus dem Universum uns zugeflogen. Ja. Manchmal kann man die Hand aufhalten und dann schwirrt so eine her. Ich suche danach manchmal nach vernachlässigten Nachrichten, wo ich sage, die ist wichtig, und die kommt im Mainstream nicht vor. Aber sie braucht Publicity. Dann auch, wo ich meine, dass unsere Szene besonders interessiert ist. Und dann auch lustige und bizarre Nachrichten. Also ich mische das auch mit komischen Nachrichten. Also die sind schon wahr. Also es soll schon eine wichtige, gehaltvolle Nachricht sein. Manchmal auch eine, die nur metaphorisch gehaltvoll ist, die einfach nicht so wichtig ist für den Fortlauf des Weltgeschehens, aber in sich aussagestark ist, sodass es lustig ist, die zu lesen. Ja. Und dann wird illustriert, dann kommt ein Cartoon dazu.
Gehst du deinem Gefühl nach, was stimmt? Oder ich meine jetzt nicht stimmt im Sinne von was reinpasst, sondern eben eine Nachricht kann
was
ja auch...
Was wesentlich ist, ja. Wir nennen uns ja das Magazin ist fürs Wesentliche. Und ich gehe danach, was mich selber überrascht. Ja, ich bin ja auch ein hoher Konsument von Nachrichten. Und da picke ich was raus. Ja.
Und den Wahrheitsgehalt, den überprüfst du auch?
So gut
oder
ich kann.
So gut du kannst. Gut. Durch Recherche im Internet oder durch?
Hauptsächlich im Internet oder Im Zweifelsfall frage ich mal jemand, wo ich weiß, du kennst dich da besser aus. Das geht ja per E-Mail, zack, zack. Also ich habe ja guten E-Mail-Kontakt zu Spezialisten für alle möglichen Gebiete. Also medizinisch kenne ich mich jetzt nicht so gut aus. Dann schicke ich es eben rüber und sage, was hältst du davon? Und dann kommt es zurück mit einer Beurteilung.
Und dann gibt es ja auch Anzeigen in der Zeitschrift. Kommen die praktisch automatisch, weil also die Verbindungen bestehen, oder müsst ihr da immer wieder aktiv sein? Und wie funktioniert das?
Es kommen,
das wäre schön, oder? Wenn sie
ja, also einige kommen uns zugeflogen und es ist sehr selten, dass wir eine Anzeige mal ablehnen, weil wir das Gefühl haben, die passt nicht zu uns. Aber einige kommen zugeflogen und das andere ist die Arbeit von der Brigitte Schwab, dass sie Leute anspricht, wo sie meint, ihr Produkt passt bei uns ins Heft und zu unserer Leserschaft. Ja? Und dann meldet sie die an oder ruft sie die an und sagt, ja, hier, wollt ihr nicht eine Anzeige hier an der Größe zu dem und dem Thema machen, und macht ihnen ein Angebot. Manchmal in Kombi mit auf der Webseite, in unseren Newslettern und im Print. Und was in letzter Zeit verstärkt kommt, ist, dass wir auf einer Doppelseite Promotion anbieten. Ist redaktionell aufgemacht, wir illustrieren das, wir setzen das, ich überarbeite den Text auch nochmal selbst. Und dann steht aber statt Spiritualität oder Psychologie als Rubrik, steht Promotion drüber. Das heißt, das ist ein Text, für den wir bezahlt wurden. Das ist presserechtlich erforderlich und für mich, obwohl es oft nicht gemacht wird, ich halte es für wichtig, dass der Leser weiß, diese Fläche ist gekauft. Kostet nicht so viel wie eine Anzeige, aber der Verlag bekommt dafür Geld. Und es heißt ja nicht, dass es ein schlechtes Produkt ist, weil wir dafür bezahlt werden, also bestochen werden, um es zu veröffentlichen. In der Hinsicht lasse ich mich gerne bestechen, ja. Aber das ist ja dann ehrlich, die Aufmachung, aha, Promotion, wir promoten diese Artikel und wir promoten den natürlich auch nur, wenn er ethisch in Ordnung ist und zur Philosophie unserer Zeitschrift einigermaßen passt. Und da, ich glaube, in der nächsten Ausgabe haben wir möglicherweise drei Doppelseiten Promotion drin, also das ist dann schon eine lange Strecke. Da ist ein Bedarf da, weil in eine einzelne kleine Anzeige kann man nicht so viel reinpacken an Informationen.
Gut, und dann gibt es einen Redaktionsschluss, also einen Tag oder eine Stunde, wo alles fertig und da sein muss, oder wie funktioniert das?
Es gibt einen Anzeigenschluss und Redaktionsschluss ist fließend, also ungefähr zum Anzeigenschluss habe ich den größten Teil der Inhalte schon tatsächlich vorliegen oder zugesagt, aber ich mache einfach bis 5:05 mache ich noch alles. Die verschiedenen Sachen, ich hoffe natürlich, dass die Leute nicht die Last-Minute-Fuchser das nicht nutzen. Ja, es gibt schon Leute, die kommen erst, die werden erst aktiv, wenn es 5:05 ist, und das stresst dann natürlich zum Schluss. Aber prinzipiell kann man bis kurz vor Druckübergabe in kleinen Räumen noch Veränderungen machen und was reinnehmen, auch anzeigen. Da steht ein Termin von irgendeinem Kongress ja erst fest, wenn dann und dann, wenn die irgendwas klären müssen, eine Raummiete oder so. Ja, also das ist in Bewegung. Das Heft kommt erstaunlich leicht und schnell zustande. Es geht mir gut von der Hand. Ich habe ja vielleicht 350 Hefte jetzt gemacht in den letzten Jahren. Also ich bin gut geübt darin. Und es macht mir auch Freude. Ich komme dann in so einen leicht angetörnten, in so einen Creative High, in so ein Flow-Gefühl rein, wenn ich das zusammenstelle. Und dann bin ich diese 10 Tage, wo es auf diese Druckübergabe hinzugeht, bin ich in diesem Flow. Ja. Und da ist es schon ein schöner, angetörnter Zustand. Und danach brauche ich dann 1-2 Tage, wo ich wieder runterkomme, wo diese Hormone sich wieder abbauen in mir. Ja. Einfach so.
Wie ist dann der Umgang mit ihm, wenn er so in seinem High-Arbeitsflow ist?
In seinem High-Arbeitsflow. Also unsere Kommunikation findet ja hauptsächlich über Mail statt. Ich wollte ursprünglich, also als ich angefangen habe, immer via Telefon, weil ich bin so eine Telefoniererin. Aber da hat er mir ganz gleich schnell gesagt, nee, bin ich nicht zu erreichen, bitte wenn denn überhaupt Mail. Habe ich mich inzwischen gut drauf eingestellt. Und ich merke da, in dieser Zeit sind dann die Mails, weil wir mailen sehr häufig, die werden dann immer so ein bisschen knapper. Und da merke ich jetzt einfach, okay, jetzt ist gerade hier Schicht, da brauche ich jetzt nicht mit irgendwas kommen. Oder wenn, dann nur eine kurze Info und dann kriege ich echt auch von ihm ganz kurz zurück, so jetzt gerade nicht, erst dann. Und dann weiß ich, okay, jetzt ist er in seinem Endflow und da lasse ich ihn auch, weil es ist ja oft dann nicht so was Dringendes. Oder wenn was Dringendes wäre, dann könnte ich ihn auch immer ansprechen. Aber da weiß ich ja einfach um die Zeiten. Und wenn es dann wieder ein bisschen anders ist, dann telefonieren wir doch manchmal oder wir sehen uns und...
Ich bin dann sehr fokussiert. Das muss ich sowieso sein, um das ganze Verlagsgeschehen zustande zu kriegen, aber in diesen 10 Tagen am meisten. Ich habe es ein paar Mal durchgezählt, ich bekomme 80 bis 90 wichtige Mails pro Tag, 7 Tage die Woche. Leute, die das nicht erleben, die staunen dann. Aber ich habe es mir angewöhnt, die sehr schnell zu sichten, durchzuarbeiten und dann bleiben ab nur ein paar Minuten pro Mail. Ein paar davon kann ich weitergeben, andere muss ich selber erledigen. Ein paar lege ich mir dann auf die Bank, aber das ist sehr gefährlich, weil da liegen sie dann oft sehr lange. Also ich bin ein Schnellentscheider. Ich gucke rein und manchmal weiß ich in wenigen Minuten, ob der Text für uns was ist, ob er vertrauenswürdig ist, ob er gehaltvoll ist, ob er zu uns passt. Und ich bin gerade in diesem Creative High, bin ich sehr kurz angebunden und es gelingt meistens gut. Also die Entscheidung, ich glaube nicht, dass ich verletzend bin für diese Absender, wenn ich ablehne. Also es muss kurz und klar sein und es muss dann auch sehr schnell sein. Und auch Textentscheidungen, Bildentscheidungen, Coverentscheidungen, Anzeigenentscheidungen, das ist schnell. Und man braucht praktisch, man braucht ein gewisses hormonelles High, um da durchzugehen. Wenn ich das aus so einem letzten Zustand raus mache, alles ist ja irgendwie in Ordnung und betrinkt jetzt mal eine Tasse Tee dazu, dann gelingt es jetzt nicht. Also die Entspannungszustände brauche ich schon auch, klar. Aber ich in dieser Zeit, da gehe ich mit einem hohen Tempo durch sehr viele Entscheidungen durch.
Und ich meine, diejenigen, die mit dir zusammenarbeiten, die wissen ja auch darum. Und dann ist es auch gar kein Problem, wenn es mal irgendwie ganz kurz und knapp ist. Ja. Oder man auch mal eine Zeit lang keine Antwort kriegt, dann kann man halt nochmal nachfragen und gut ist.
Und es sind nicht mal diese Zeiten, weil die Informationsfluten sind so. Also wenn ich ein gutes Magazin machen will, muss ich mich der Informationsflut aussetzen. Ich kann nicht sagen, okay, liebe Flut, geh an mir vorüber. Sondern ich muss mitten in die Brandung rein, sonst erfasse ich ja den Zeitgeist nicht. Und da muss ich dann, eigentlich muss ich rund um den Monat 24/7, muss ich drauf sein und sehr schnell entscheiden. Und das sind dann Bauchentscheidungen oder Herzentscheidungen oder intuitive Entscheidungen. Und es ist erstaunlich, wie viel in so einem Wesen da an Entscheidungen passieren kann, in wie kurzer Zeit. Ja? Also ich meine, früher haben wir das Heft mit 3-4 Redakteuren gemacht. Und ich glaube nicht, dass unser Heft schlechter geworden ist in den letzten 10-15 Jahren.
Wie lange ist dann die Zeit, die gebraucht wird, dass es gedruckt wird und dann verschickt wird? Also
normalerweise geben wir am Montagnachmittag an den Drucker ab. Und wir haben, also der Drucker ist sehr, sehr gut und schnell und wir haben dann noch, wenn es 24 Stunden später abgegeben wird, dann schafft das auch. Und die Woche über ist es bei ihm im Druck. Und die Vorbereitung für den Druck ist erstmal natürlich das Wichtige, damit da keine groben Fehler reinkommen, das Ausschießen. Ich kriege Kontrollplots zugeschickt, ja, Tag da später, die kommen dann auf Papier mit der Post. Also Dienstagmittag ist dann nochmal Kontrolle. Man sieht dann das Heft so vorläufig zusammengefaltet und kann es durchblättern. Und da sieht man auch nochmal grobe Fehler in den Überschriften oder sowas. Wird gecheckt, ob keine Anzeige fehlt. Und dann machen die ihre Druckplatten und dann guckt der Drucker nochmal drauf. Und in der Druckmaschine selbst ist es in einer Schicht erledigt. Also innerhalb von weniger als 8 Stunden macht die Maschine das Ganze. Und dann kommt es aus der Maschine raus, dann wird gefaltet. Dann wird geklammert, dann wird geschnitten und dann wird verpackt für den Versand.
Und wo passiert das räumlich?
Unsere Druckerei ist in Landshut und dann, die verschickt dann 2 Adressen. Eine an unsere Lieferfirma, die ist in Mettenheim in der Nähe von Bonn und von dort wird nach Deutschland, Österreich und Schweiz verteilt. Und der andere Teil der Sendung geht an uns in unser Haus und es geht dann an die Abonnenten. an die Läden, die wenigen Buchläden, die wir von hier aus beliefern, und ein gewisser Bestandteil ins Lager.
Wie hoch ist die Auflage momentan?
Also die Auflage ist so zwischen 8.000 und 10.000 im Moment. Und die Druckauflage und der größte Teil davon geht an die Vertriebsfirma, die das verteilt an die Kioske, Bahnhofskioske, Flughafenkioske, ausgewählte begehbare Zeitschriftenläden, das heißt Zeitschriftenläden, wo man ans Regal gehen kann und das Heft rausnehmen kann, weil nur allein vom Titelbild hinter Glas verkauft sich Connection nicht. Also da ist dann die Bildzeitung oder Frau im Spiegel, die es an den kleinen Kiosken gibt. Ja, also begehbare Kioske, Bahnhöfe, Flughäfen, ja, besondere Zeitschriftenläden. Und der ganze deutsche Sprachraum, also Mitteleuropa bis Südtirol, Amsterdam und so. Und die Abonnenten gehen in die ganze Welt und die werden aber von hier aus verschickt. Also Australien, also Byron Bay, Japan, also Hawaii, also sie haben überall Abonnenten. Und
es gibt überall Deutschsprachige auf der Welt, ja, die sich dafür interessieren.
Ja. Das Porto ist ein bisschen höher, es geht mit Luftpost dann dorthin, dauert ein paar Tage. Es gibt Länder, wo es besonders schleppend ist, auf die Kanarischen Inseln, das dauert, glaube ich, eine Woche, bis es zugestellt werden kann. Die Post ist schlecht, du bist da
ja,
in einem.
Ja, ja, es ist ganz unberechenbar.
Ja. Spanische Post ist nicht so gut. Aber in Deutschland braucht es ein bis zwei Nächte, bis ausgeliefert ist. Also die Post holt ich direkt im Haus ab, die Euro-Exemplare, wir bereiten die vor. Wir bündeln die nach Postleitzahlgebiet und dann holt die Post es ab und wenn es sehr schnell geht, wird es am nächsten Tag ausgeliefert in der Bundesrepublik Deutschland und wenn es länger dauert, am übernächsten. Österreich dauert länger, Schweiz dauert länger.
Du hast die anderen Hefte erwähnt, vielleicht kannst du noch zu denen jeweils was sagen, also das Tantra-Spezialheft und das Schamanismus-Spezialheft.
Ja, ja. Wir haben also noch zwei weitere Nischenperiodika, die also in eine sehr kleine Nische geht. Die Tantra-Nische ist sehr stabil, ist seit über 20 Jahren. Gibt es sehr stark interessierte Menschen an Tantra, an Liebe, Sexualität, Transzendenz. Und dieses Thema, diese Szene weitet sich gerade. Also wir haben einen erstaunlich starken Zuwachs an Abonnenten und auch Einzelkäufe. Jedes Heft kostet 9 Euro, also so viel wie ein Taschenbuch. Das muss man wirklich wollen. Und die Leute wollen das. Sie kaufen dieses Heft, sie abonnieren. Und es gibt natürlich auch ein Schmuddel-Image von Tantra. Also Leute, weil die Tantra-Massagen in den Rotlichtbezirk gewandert sind und dort eben benutzt der Begriff, um zusätzliche Kunden zu bekommen. Was ja an sich nicht schlecht ist, aber für viele Mainstream-Leute beschmuddelt das Image von Tantra, also es ist jetzt nicht mehr diese tolle spirituelle indische Tradition, die sehr, sehr hoch oder sehr tief geht, sondern das ist, was sie dort eben machen und irgendwie ja nicht so ganz sauber und unter uns macht man das ja nicht. Aber dieses Leute, die tiefer reingehen, die merken, dass Tantra eine uralte, wunderschöne Philosophie ist, die die Weiblichkeit ehrt, die die Sexualität ehrt, die die Liebe sehr hoch hält, höher als jeder andere mir bekannte spirituelle Weg und nicht nur die geistige Liebe, die Empathie, auch die körperliche Liebe, auch der Körper als Tempel der Seele wird geehrt und da haben wir Zuwachs und es gibt sehr viel, es gibt eine starke Erotikszene in Deutschland, auch im Internet gerade, zum Beispiel durch die Webseite Joy Club und durch viele andere, durch die Partnersuche im Internet, wo ja auch Partner für besondere erotische, sexuelle Vorlieben gesucht werden. Und das ist riesig, das sind Millionen. Und die suchen aber oft jetzt, okay, ich suche jetzt für SM was, ich suche jetzt für, ja, mal einen Mann oder eine Frau für zwischendurch und je nachdem. Und aber oft fehlt dann dieser Hintergrund, dass die Seele, das menschliche Ganze, das ja auch in sich reinlassen muss, wenn ich jetzt eben mehrfach Beziehungen führe oder wenn ich jetzt besondere sexuelle Praktiken pflege. Und da gibt es jetzt eine Verbindung, dass diese verschiedenen erotischen Szenen sich mehr dafür interessiert, dass Tantra ja eigentlich diesen geistigen, spirituellen, philosophischen, psychologischen, auch therapeutischen Hintergrund bietet. Tantra benutzt ja in ganz hohem Maße die Ergebnisse der westlichen Therapien, wo es um Intimität geht, um das richtige Verhältnis zwischen Distanz und Nähe, um die Fähigkeit, Nein sagen zu können, was ein Riesenthema ist, weil spirituelle Menschen sind normalerweise Ja-Sager. Das ist Ja, Gott hat uns das gegeben, das Leben spielt mir das zu, ich habe mir diese Wirklichkeit kreiert, das positive Denken. Es geht nur auf Ja, Ja, Ja. Aber wenn du dann in sexuelle Situationen reinkommst, wenn invasives Verhalten passiert, wenn jemand übergriffig wird, was ist dann mit deinem Ja? Dann musst du mit der gleichen Stärke Nein sagen können, wie du vorher Ja gesagt hast. Und das unterrichten Tantra-Therapeuten eben. Normale Therapeuten ja auch. Aber in den anderen erotischen Szenen ist es so, wenn einer anfängt zu grapschen, ja da gibt es irgendwie keinen Verhaltenskodex dafür oder keinen richtigen Bewusstseinsraum, sondern dann haut man ihm vielleicht auf die Finger und so, aber das ist, wo ist dann die Liebe, ja? Das ist doch auch ein Mensch mit Bedürfnissen. Und diese ganzen Themen, die sind in der Tantra-Szene sehr gut verarbeitet. Die haben wirklich die modernen Therapien, also Freud, Jung, Reich, in sich aufgesogen und verbunden mit der indischen tantrischen Philosophie von etwa kaschmirischen Tantra. Und das bietet unser Heft. Und da merke ich, dass jetzt aus den erotischen Szenen da eben da schwappt es rüber. Ja.
Ja, und ganz wichtig ist einfach auch, dass halt wirklich die Connection Tantra wirklich so das einzige quasi ernstzunehmende Heft im deutschsprachigen Raum ist, was es überhaupt gibt. Und was eben auch ganz viele, denke ich, jetzt einfach auch vielleicht draufbringt, wirklich halt mal wieder zu dem Ursprung zurückzukehren, dass es wirklich auch dieses Tantrische einfach ein Weg zur quasi Erleuchtung ist. Also wirklich auf den Ursprung zurück und eben weg von diesem Ganzen, was du jetzt auch beschrieben hast. Und da freut es mich total, wenn es einfach noch mehr, also mehr Menschen dann in Berührung mit der Zeitschrift kommen, um einfach auch dann Zugang zu dem zu finden, was es eigentlich ursprünglich bedeutet. Also weg von dem oberflächlichen, ich will jetzt halt vielleicht die Praxis oder das und das, sondern einfach auch noch das Tiefere mit reinzubekommen. Und ich meine, darum geht es ja auch in den Artikeln.
Ob der Ursprung nun eher das Erleuchtet werden wollen oder eher den sexuellen Genuss haben wollen ist, da bin ich mir nicht so sicher. Und ich finde, beides kann man gleich hoch bewerten. Warum nicht Liebessehnsucht? Ich will mein Leben lang, ich weiß noch genau, wie ich als frisch gebackener Sanyasin, für mich die Dauerverliebtheit, so ein Zustand von das war's, was ich wollte. Das kann man natürlich verschieden formulieren. Aber Verliebtheit ist ein wunderschöner Zustand und alles ist plötzlich gut, ja. Und diesen Zustand, den möchte man natürlich erhalten, ja. Und vielleicht können wir, oder einen Orgasmus zu erleben, und einen ganz körperlichen Orgasmus, der einfach bis in die Zehenspitzen reingeht. Was gibt es Schöneres als das, ja? Und das als Ursprung sagen, ja, ich will die Enttäuschungen nicht mehr immer erleben. Ich will andere Menschen so beglücken, wie ich beglückt bin, durch unsere Berührung, durch unser Zusammensein, durch unsere Liebe. So wie ich beglückt bin, will ich dich beglücken und will alle Menschen beglücken. Und es ist eine wunderschöne Motivation. Und es gibt im Tantra viele Menschen, die unterwegs sind und sagen, lass mich doch in Ruhe mit Erleuchtung. Und es ist völlig in Ordnung.
Ja. Und nichtsdestotrotz ist es für mich persönlich einfach auch wichtig, dass den Menschen das zumindest auch vielleicht auch bewusster wird.
Ja, also das Bewusstsein im Lauf der Suche nach, sei es nach sexueller Erfüllung oder Liebeserfüllung, kommen ja die Hindernisse. Mhm. Und wie geht man mit den Hindernissen um? Und da kommst du nicht drum rum, dich mit deinem Bewusstsein zu beschäftigen, die Brille abzunehmen, durch die du die Welt betrachtest, Achtsamkeit zu üben. Ich meine, Liebe ohne Achtsamkeit ist nichts. Mhm. Und Achtsamkeit ist die Praxis der Erleuchtung, des Erwachens, kann man sagen. Wer achtsam ist, der braucht das Ziel der Erleuchtung gar nicht mehr. Das ist Bewusstseinspraxis. Hier und jetzt, was tun wir eigentlich? Was machen wir? Was passiert hier? Achtsamkeit, Achtsamkeit. Und Liebe ohne Achtsamkeit ist nichts. Es funktioniert nicht, auch in der Sexualität. Wie willst du ein gutes, erfülltes Sexualleben haben? Du kannst ja deinen Partner nicht einfach irgendwie drüber rollen oder benutzen. Das ist so Liebe, Empathie, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit, Respekt vor dem anderen Wesen. Das ist, was es braucht.
Wir sind ja hier im Connection House. Vielleicht kannst du, Sibylle, was dazu sagen. Es ist ein Seminarhaus. Du machst die Verwaltung, wer wann wo hier was gibt, ja. an Gruppen oder?
Genau, also ich habe seit 3 Jahren diese schöne Aufgabe übernommen. Es war zu Anfang gar nicht so, dass ich das vorhatte. Wir waren eher im Gespräch wegen eventuell eben Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Aber Sugata hat mich eines Tages angerufen und hat gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Bereich zu übernehmen, weil er gerade einen Engpass hat. Und ich meinte, okay, wenn ich es von München aus machen kann, dann möglich, aber ich kann jetzt einfach nicht von, also ich kann nicht hierher ziehen, weil wir sind ja hier wirklich mitten in der Pampa bei Mühldorf. Und ja, und er hat dann gemeint, es geht von München aus. Ich könnte da einfach halt, es geht um die Kalenderplanung, also so sprich, dass ich halt einfach Anfragen entgegennehme und diese ganze organisatorische Seite übernehme. Und das mache ich seit 3 Jahren. Das bedeutet, dass eben, wir haben einige Gruppen, die regelmäßig kommen. Mit den Seminarleitern bin ich halt immer im Gespräch. Da frage ich auch immer nach, ob sie, wann sie buchen möchten. Habe einen Kalender, wo ich sie einbuche. Habe dann die Aufgabe, eine Köchin zu suchen. Und mit meiner Kollegin, die hier im Haus die Gästebetreuung übernimmt, die Helena, die das super macht, ja, machen wir diese Organisation zusammen. Und ja, weil wir jetzt gerade auch von Tantra gesprochen haben, es sind inzwischen relativ viele, einfach auch ja, Tantra-Gruppen hier. Jetzt gerade haben wir im Haus auch wieder eine. Und ansonsten einfach verschiedenste Art.
Vielleicht kannst du über die Möglichkeiten des Hauses was sagen, über euren Meditations- oder Gruppenraum und die Gäste unterbringen.
Ja, also wir haben einen schönen, schönen großen, 80 Quadratmeter großen. 88 Quadratmeter großen Seminarraum mit Fußbodenheizung, schön hell. Also indem man alles mögliche wunderbare, schöne anstellen kann. Dann unten gibt es auch noch, wenn ich jetzt im Erdgeschoss bleibe, eine schöne Sauna, die man benutzen kann. Einen schönen Garten dazu mit Feuerstelle. Dann die Gästezimmer sind einfach ein reiner Traum, weil es ein ganz altes Haus hier. Wir haben bei fast allen haben wir so kleine Spitzbögen, wo man dann eben oben auch noch schlafen kann. Die Zimmer sind total liebevoll eingerichtet. Sehr individuell. Dann haben wir eine große Seminarküche halt, wo ich dann eben immer unsere Köchinnen engagiere. Es wird nur vegetarisch hier gekocht, manchmal auch vegan. Super lecker. Und jeder und jede fühlt sich eigentlich hier total wohl. Also ich habe, glaube ich, auch das Haus kennengelernt, genau bei einem der Feste. Wir feiern ja auch immer wieder unser Frühlingsfest oder auch Herbstfest, wo wir dann einfach einladen und ein tolles Programm auf die Beine stellen. Eintritt ist umsonst. Und da kommen einfach auch immer wieder viele Leute und es macht total Spaß, das zu organisieren. Und ich glaube, so habe ich damals auch das Haus in vielen, vielen Jahren mal kennengelernt. Noch nicht ahnend, dass ich hier irgendwann auch mal arbeiten würde.
Also wer einen schönen Platz für seine Gruppe oder seine Retreat sucht, ja, der kann sich eventuell an dich
wenden. Ganz genau. Einfach auf die Homepage auch gehen, connection.de. Da ist dann auch ein Button mit Seminarhaus. Und da erscheinen meine Daten. Und dann einfach mich anrufen oder mich anmailen. Dann kann man was ausmachen.
Dann habe ich im Internet gelesen, ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, dass das Haus auch zum Verkauf oder zur Vermietung steht. Also es ist ja eigentlich ein sehr gut und funktionierendes Haus. Und trotzdem wollte ich loswerden, oder was?
Ja. Der Grund dahinter ist, dass dank Internet brauchen wir das Verlagshaus als Verlagshaus nicht mehr. Die Leute arbeiten von zu Hause her übers Internet. Sogar unser Verwaltungsserver steht außerhalb des Hauses und man kann die Überweisungen, die Kontoführungen, Kontrollen aller Art kann man von zu Hause, vom Computer aus machen. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist einen kleinen 25-30 Quadratmeter Raum, wo die Abonnenten verschickt werden, wo die Papierpost ankommt, rausgeschickt werden, ein bisschen Lager. Wir haben ein günstiges Lager bei einem Bauern hier in der Nähe. Wir haben ein kleines Handlager im Haus, in diesen Räumen hier im Erdgeschoss, wo der Drucker die Abonnentenexemplare anliefert. Aber dieses 1300 Quadratmeter große Haus brauchen wir in dieser Größe nicht. Ich wohne da zwar noch hier mit meiner Katze und es sind noch 2 WG dabei, aber wir haben mal zu 20 hier gewohnt und 8 Büros gehabt und Seminare stattfinden lassen. Also das Haus ist so groß wie 10 Einfamilienhäuser. Das stellt man sich nicht so vor, wenn man draußen vorbeifährt oder wenn man die Bilder im Internet sieht. Aber man kann sich hier verlieren. Aber es ist ein spezielles Haus und seit 2 Jahren möchte ich es verkaufen, weil der Verlag es nicht braucht und weil ich diese Aufgabe, ein Haus zu managen, immer ständige Instandhaltung und rechnet es sich und sind wir genug gebucht und stimmen die Preise und. Das ist eine Zusatzbelastung, die mich nicht reich macht und auch zeitlich ablenkt. Und es ist zum Glück so, wir sind gut genug gebucht, auch dank deiner Arbeit, dass es keinen Verlust bringt. Insofern sind wir nicht in großer Eile. Aber ich möchte eigentlich diese Aufgabe an jemand anders übergeben. Das heißt, das Haus ist käuflich, man kann als Gemeinschaft hier drinstehen, wohnen mit 15 Menschen. Leider haben wir nicht viel Land drumherum. Es ist nur ein kleiner Garten, man müsste sich was dazu pachten. Es ist an der Straße, die ist, ja, da fahren schon Autos vorbei. Es ist also nicht still am Waldrand, aber auch nicht extrem laut. Wir sind 5 Minuten von der Autobahn weg, die in Richtung München jetzt in den nächsten Jahren allmählich fertig wird. Und dann hat man die Anbindung an die Großstadt. Wenn ich es nicht bis Mitte nächsten Jahres verkauft habe, möchte ich es umwandeln in eine alten WG für Menschen wie uns, die spirituell unterwegs sind.
Alten
und die ja auch altern, die dann nicht abgeschoben werden in ein Altenheim, wo man einfach nur Fußballfans und Country-Music-Fans oder völlig Leuten mit Mattscheibe am Gang über den Weg läuft, sondern Menschen, die auf eine würdevolle Art altern wollen, immer kreativ und offen und einfach anders auf den Tod zugehen. Und dann durch jede Stufe der Bedürftigkeit bis zum Sterben in diesem Haus. Das sollte hier möglich sein. Das ist meine Vorstellung. Und ich weiß, es gibt Menschen, die sind drin interessiert. Ich war bisher nur zu faul, diese Umwandlung des Hauses zu machen, weil da muss ein Fahrstuhl hin, das muss alles barrierefrei sein. Wir müssen Zimmer, dann einzelne kleine Zimmer mit Duschen und so weiter. Und dann sollen 10, 12 Leute einen Anteil der Immobilie erwerben können und kriegen dann ambulante Pflege, wenn die Bedürftigkeit da ist. Es soll eine Küche geben, die im Haus Catering versorgt, wenn die WG-Küche, wenn man da sich nicht mehr selbst versorgen will, weil man oder nicht kann. Ja. Also ein Haus, wo man mit gleichgesinnten, spirituell interessierten Menschen, mit denen man zusammen meditieren kann, wo es auch ein Kulturprogramm gibt, im öffentlichen Café unten im Haus, wo man mal einen indischen oder mal einen griechischen Abend hat und Filme sieht und Leute und einen vegetarisch vollwertigen, leckeren Kuchen am Nachmittag bekommt. So stelle ich mir dieses Haus vor. Und diese Umwandlung, also wenn jemand sich berufen fühlt, diese Aufgabe zu übernehmen, rührt euch, ihr könnt gerne auf mich zugehen. Man kann dabei auch gut was verdienen, weil das rechnet sich mehr als ein normales Seminarhaus, was immer in Betrieb ist, wo man, gerade so über die Runden kommt. Ich kenne kaum ein Seminarhaus im deutschen Sprachraum, wo die Inhaber ohne Selbstausbeutung es schaffen, in den schwarzen Zahlen zu sein. Ja.
Also es sind zwei Alternativen, für die du offen wärst.
Ja, also
du würdest es auch wirklich ganz loslassen,
völlig,
und hier ausziehen.
Völlig. Ja, ich möchte in einem Wohnmobil leben und den Winter auf La Palma verbringen und die 9 Monate, die man es in Deutschland aushalten kann, in einem Wohnmobil, damit ich eben Menschen wie dich und andere besuchen kann und einfach meine Dusche und mein Bett und mein Schreibtisch immer dabei haben.
Hoffentlich auch dein Internet.
Ja, also das ist, die mobilen Internetanschlüsse werden immer besser. Und ansonsten geht man halt einen Hotspot rein und mit dem Auto kann man sich ja bewegen, wenn man in einem Funkloch ist. Und mit diesem Haus kann ich mich nicht an einen Ort bewegen, wo ich schnelleren Internetempfang habe.
Zum Schlafen ins Funkloch und zum Arbeiten zum Hotspot.
Ja,
meinst du, deine Katze käme mit dann?
Nein, die Katze ist natürlich, wir werden nur Leute als Käufer angenommen, die von der Katze akzeptiert werden. Mhm. Das ist schon klar.
Ah,
weil
ja,
sie ist die Königin des Hauses hier und sie hat es letztlich zu entscheiden, ob ein Käufer das kriegt. Und da war eine Familie ganz stark interessiert. Sie hat ihre Banktritt noch nicht auf die Reihe bekommen. Die Kinder waren völlig begeistert von unserer Luzi. Da habe ich natürlich auch gleich zugesagt. Ja.
Mhm. Ja, vielleicht wird noch was draus.
Ja, das kann durchaus sein. Das und so mein innerer Wert sagt, im Laufe des kommenden Jahres sollten da eigentlich die Sachen in trockenen Tüchern sein. Das Seminarhaus wird auf jeden Fall bis Ende des Jahres noch in unserem Sinne fortgesetzt.
Ja, ich habe auch die ersten Buchungen schon 2014.
Ja, auf jeden Fall 2014. Und man plant ja für 2015 auch schon. Mhm. Und wenn die Familie, die es so gerne haben möchte, das Haus und die Katze haben möchte und von der Katze akzeptiert wird, ja, wenn diese Familie das übernimmt, die will auch den Seminarbetrieb fortsetzen. Und dann kann man ja für 2015 genauso buchen.
Dann kann das, kann das einfach fließend ineinander übergehen, ja.
Ja, mhm.
Gut, gibt es von euch beiden noch was, was ihr gerne sagen möchtet, noch über ein Thema, was ihr sprechen möchtet?
Nicht gerade jetzt, aber gerne mal wieder.
Ja, schön.
Und so bitte. Also ich mag schon gerne sagen, dass ich sehr gerne für die Connection arbeite, für den Sugata, für die Zeitschrift und auch für das Seminarhaus. Und dass ich mir schon wünsche, dass es weitergeht, aber ich kann es auch lassen, wo ich denke, das Leben wird schon weiter für mich sorgen, wenn das dann vielleicht nicht mehr mein Arbeitsplatz sein sollte. Aber es befriedigt mich sehr. Es macht einfach Spaß, so eine sinnvolle Tätigkeit einfach auszuüben. Da bin ich einfach auch sehr dankbar dafür.
Ja, was zu machen, wo du wirklich auch mit dem Herzen dabei sein kann und was dich auch vom Kopf her, vom Thema her interessiert und wo alles irgendwie stimmt und was anscheinend auch deinen Fähigkeiten entspricht. Ne?
Ich glaube schon. Ich meine, ich mache ja nicht nur das, wenn ich das auch noch erwähnen darf, ich bin auch Körper- und Massagetherapeutin. Er hat auch schon immer wieder meine Künste erfahren dürfen. Weil alleine von einem Connection-Job könnte ich jetzt auch nicht wirklich meine Brötchen verdienen. Und so habe ich diese zwei Standbeine und das ergänzt sich einfach gut. Ich kann beides frei machen, frei gestalten.
Du gibst auch Wasser-Sessions,
was ich gebe auch Watsu. Mhm. Auch eine sehr, sehr kostbare Arbeit.
Ja.
Arbeit. Schöne Tätigkeit. Mhm. Ja. Danke.
Ja, okay. Ich danke euch beiden fürs Interview. Vielen Dank.
Schön, dass du da warst.
Dankeschön.